liebe Frau Professorin Schaub, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Projekt Vorbildlich, in dem gestandene Professorinnen über ihren Werdegang berichten. Auch Ihnen stellen wir die Frage zunächst, was war denn wohl Ihr Traumberuf als Kind?
Ja, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht so genau erinnern, dass ich von klein auf irgendeinen bestimmten Traumberuf gehabt hätte. Mich hat alles Mögliche interessiert. Und wenn man jetzt danach ginge, was ich in meiner Kindheit und Jugend besonders viel gemacht habe, worauf ich besonders viel Zeit und Energie verwendet habe, dann wäre das die Musik gewesen, die klassische Musik. Aber die wollte ich nie zum Beruf machen. Die wollte ich immer als Hobby behalten, ohne den Druck, damit meinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Und darüber bin ich heute noch froh. Und Musikwissenschaft hätte mich vielleicht als Fach interessiert später, aber da sah ich nicht so richtig die Berufsperspektive, außer vielleicht Professor. Und das hatte ich da ehrlich gesagt noch nicht auf dem Schirm.
Okay. Und wie entstand dann der Plan, Jura zu studieren?
Ja, mich hat viel Verschiedenes interessiert. Ich hatte Englisch und Mathe als Leistungskurse und dann war ich lange unsicher, was ich studieren soll. Hatte dann zunächst einen Studienplatz für Pharmazie an meinem Wunschort Würzburg, weil mich auch Chemie und alles, was damit zusammenhing, interessierte. Das fand ich auch spannend. Dann habe ich aber nach dem Abitur noch mehrere Wochen ein Praktikum gemacht in einer Krankenhausapotheke und dann habe ich den Studienplatz abgelehnt, weil mich das Berufsbild doch nicht so angesprochen hat. Und danach hat mir dann jemand geraten, wenn mich doch so vieles interessiert, könnte ich es doch mal mit Jura versuchen. Da könnte man Sprachen und alles mögliche andere auch unterbringen. Und ja, dass man damit ja auch einiges für die Gesellschaft tun kann und für andere Menschen, das war mir damals schon auch wichtig. Man lernt dann natürlich relativ schnell, dass das gar nicht so einfach ist, zu definieren, was Gerechtigkeit im Einzelfall bedeutet. Aber es ist doch wichtig, glaube ich, immer wieder danach zu fragen und zu suchen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann mich im Nachrückverfahren für Jura beworben. Ach, und habe unmittelbar vor Semesterbeginn, Wintersemester 87, 88, in Erlangen dann noch einen Studienplatz bekommen. Das heißt, ich bin eine Jura-Nachrückerin und habe auch tatsächlich noch mehrere Semester lang überlegt, ob ich das wirklich weitermachen soll, gerade weil ich das Fach vorher gar nicht kannte. Und ich erinnere mich auch noch an lange Diskussionen mit einem Mitstudenten, mit dem ich für die Zwischenprüfung damals lernte. Wir standen häufiger am Ende eines Vorlesungstags abends da, wo sich unsere Fahrradwege trennten und haben uns beide gefragt, wollen wir das jetzt weitermachen? Wir sind dann beide dabei geblieben, nachdem wir mehrere Semester lang überlegt hatten.
Okay. Ja, erinnern Sie sich doch noch an den Beginn Ihres Studiums, vielleicht sogar an den allerersten Vorlesungstag?
Ich habe jetzt im Vorfeld dieses Interviews mal drüber nachgedacht und da kamen dann so ein paar Erinnerungen zurück, wobei am deutlichsten eigentlich so an die Fahrradfahrt in die Uni am ersten Tag mit dem Gedanken, jetzt beginnt etwas Neues und so richtig vorstellen konnte ich es mir noch nicht. Ja. Es begann dann auf jeden Fall, das ist mir jetzt wieder eingefallen, mit einer Stunde Informationen durch den Studienberater morgens und dann kamen, glaube ich, die ersten Vorlesungen im großen Hörsaal, Strafrecht, Staatsrecht, glaube ich, Zivilrecht irgendwann später, nicht am ersten Tag nach meiner Erinnerung.
Hat keinen ganz bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen, der erste Tag? Nein,
nein, es ist mehr so eine Mischung aus dem gesamten Anfang.
Ja. Wenn ich Ihren Lebenslauf richtig in Erinnerung habe, sind Sie aber nicht gebürtig aus Erlangen, also Sie sind, kommen, glaube ich, aus Hessen und sind dann aber wahrscheinlich zum Studium umgezogen. Und wie war Ihre Wohnsituation?
Ja, ich wohnte dann 300 Kilometer von Kassel entfernt und das hieß auch 2 bis 3 Zugumstiege bei jeder Fahrt. Ich habe in einem privat betriebenen Wohnheim gewohnt. Angefangen habe ich auf 9 Quadratmetern, einschließlich Waschbecken und mitgebrachten Kochplatten und Kühlschrank zur großen Straße raus. Ja. Ich habe mich dann innerhalb des Hauses voran und irgendwann auch hochgearbeitet. Erstmal zum Hinterhof, in das ruhigere Zimmer und am Schluss dann unter das Dach mit eigener Dusche. Ja. Da habe ich sogar bis zum Ende des Referendariats gewohnt.
Ja. Was war denn so der Moment, wo Sie sagten, Sie bleiben doch bei der Juristerei, dass Sie also mit Ihrem Kommilitonen sich dann so ausgetauscht haben, dass Sie gesagt haben, ja doch, das bringe ich zu Ende. Also gab es da irgendwie jemanden, der Sie sehr interessiert hat oder ein Fachgebiet, das Sie sehr interessiert hat? Oder?
so einen ganz klaren Moment kann ich eigentlich nicht ausmachen. Es hat sich so entwickelt und ich habe dann schon relativ früh Seminare gemacht, zum Beispiel in Rechtsgeschichte, und habe gesehen, es geht ja nicht alles immer nur um Paragraphen. Mhm. Das war mir am Anfang schon noch wichtig, dass es auch mit anderen Lebensbereichen zu tun hat und direkter verbunden ist.
Ja.
Und ich glaube, so die Kombination war das,
ja,
die mich dann da auch weiter gehalten hat und auch immer mehr in diese Richtung gebracht hat.
Dann scheinen Sie ja auch sehr erfolgreich gewesen zu sein im Studium, denn irgendwann muss ja die Idee entstanden sein, auch zu promovieren. Wie ist es dazu gekommen?
Auch das hat sich nach und nach entwickelt. Ich wollte das ganz gerne machen. Ich hatte eben auch mehrere Seminare im Studium gemacht und fand das spannend, mich mit Themen tiefer zu beschäftigen. Und ich war auch studentische Hilfskraft und konnte da ja so ein bisschen Unileben schon mal kennenlernen, ein bisschen hineinschnuppern. Aber ich bin dann erst mal nach dem ersten Examen ins Referendariat gegangen, weil ich den normalen Ausbildungsweg abschließen wollte. Dann hatte ich aber ja den Freischuss gemacht, der war damals noch ganz neu und mein Studium war gefühlt sehr plötzlich zu Ende. Und dann habe ich noch ein LLM-Studium in England zwischengeschoben erst, dafür das Referendariat für ein Jahr unterbrochen. Und damals war das noch nicht sehr verbreitet, studieren im Ausland. Erasmus-Programm war zu Beginn meines Studiums ganz neu. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war das noch recht neu und ich bekam dann auch Schwierigkeiten im Referendariat. Da hatte ich den Studienplatz in Bristol schon und bekam dann keinen Sonderurlaub im Referendariat für dieses eine Jahr, mhm, aus allen möglichen komplizierten Gründen und musste tatsächlich um Entlassung aus dem Referendariat bitten. Ich kam dann zurück aus England und hatte noch nicht die Zusage der Wiedereinstellung, habe ich dann aber zum Glück bekommen. Allerdings kam ich durch die Unterbrechung dann in eine neue Prüfungsordnung ohne Übergangsregelung mit einem halben Jahr weniger Vorbereitungszeit für die schriftlichen Klausuren im zweiten Examen. Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte.
Ja.
Im Nachhinein kann ich aber nur sagen, gut, dass ich es nicht wusste. Denn ich möchte das nicht mehr missen, dieses Auslandsjahr. Also es hat nicht nur meine Begeisterung für das internationale Recht geweckt, sondern auch die Erfahrung fand ich sehr, sehr wichtig, einmal in einem anderen Land länger zu leben.
Mhm.
Und das kann ich nur allen sehr empfehlen.
Ja.
Und dass dann auch noch ein Abschluss rauskam in Form des LLM, war natürlich noch besser, auch wenn damals viele noch nicht wussten, wo man den Titel jetzt eigentlich hinschreibt, vor dem Namen, dahinter oder dazwischen irgendwie. Aber jetzt bin ich abgeschweift, das ist ja noch nicht die Promotion. Ich hatte also nach dem Studium erstmal das unterbrochene Referendariat. Und wie das so ist nach dem zweiten Staatsexamen, wenn das einigermaßen läuft, dann kommen auch die Jobangebote, zum Beispiel bei der Justiz oder zumindest die Möglichkeiten dort anzufangen, die einem dann nahegelegt werden. Ich hatte aber auch zwei Angebote für eine Promotion, eines in Erlangen und eines in Tübingen von einem Professor, der vorher in Erlangen gewesen war. Und ich fand es dann doch ganz schön, nochmal den Ort zu wechseln, habe mich für Tübingen entschieden, bin auch schon im Referendariat in der Wahlstation mit einer Nebenbeschäftigung dort gewesen, dann immer einmal pro Woche hingefahren, habe eine Arbeitsgemeinschaft gehalten,
ja,
und bin dann nach dem mündlichen zweiten Examen gleich nach Tübingen umgezogen. Aber der Preis war natürlich, dass die Chance, bei der bayerischen Justiz anzufangen, erstmal weg war und man mir auch sagte, wenn sie dann fertig sind, ob wir dann eine Stelle haben, wissen wir nicht. Ich habe dann in Tübingen an der juristischen Fakultät, und jetzt komme ich wieder mehr zurück zu dem Thema Promotion, da habe ich eine sehr lebendige Gruppe von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen kennengelernt. Da promovierten viele und etliche waren auch schon am Habilitieren. Und es gab Didaktikfortbildungen, Assistentenkolloquien, alles selber organisiert, weil es noch nicht so viele zentrale Angebote gab damals. Und in diesem Umfeld und durch die Anregung meines Doktorvaters kam dann eben auch der nächste Gedanke an die Habilitation als mögliche Perspektive.
Ja. Wer hat Sie denn bei diesem ganzen Vorhaben besonders unterstützt? Gab es wissenschaftliche Lehrer, die für Sie sehr wichtig waren? Gab es vielleicht ein privates Vorbild? Also wir hatten schon eine Patentante, die sehr wichtig war. Also wer waren Förderer auf Ihrem Weg?
Also ganz von Anfang an natürlich meine Eltern, die mir das Studium und den ganzen Weg ermöglicht haben und auch doch manche Schritte, die nicht so ohne Risiko waren, auf meinem Weg mitgetragen haben. Das ist sicher wichtig. Und dann, wenn ich noch so an die Anfänge zurückdenke, ich hatte nicht direkte Juristenvorbilder in meiner Umgebung. Ich bin am Ende meines ersten Semesters in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen worden, nach Abiturvorschlag von der Schule. Und diese Förderung hat mir schon einige neue Horizonte eröffnet. Ich habe da viele beeindruckende Menschen und ihre Lebenswege eben kennengelernt. Ich habe auch beim Auswahlseminar der Studienstiftung zum ersten Mal, glaube ich, persönlich mit Professorinnen und Professoren gesprochen überhaupt. Und das Auslandsstudium verdanke ich auch der Förderung durch die Studienstiftung. Und noch wichtiger sind aber, glaube ich, die menschlichen Erfahrungen, die ich von da mitgenommen habe, die sich bis heute fortsetzen. Heute bin ich Vertrauensdozentin und hoffe, dass ich da auch so ein bisschen was weitergeben kann von dem, was ich da an Förderungen erfahren habe. Ja, und dann hat mein akademischer Lehrer mir nach der Promotion eine wissenschaftliche Laufbahn nahegelegt und ich hatte eben durch dieses Tübinger Umfeld auch schon da so ein bisschen näher reingeschnuppert und ich hatte an seinem Lehrstuhl auch die Möglichkeit einer Stelle für die Qualifikation. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich muss aber sagen, weil Sie nach Vorbildern fragen, ich habe in meinem Studium und auch in der meisten Zeit in Tübingen ausschließlich männliche Professoren erlebt. In Tübingen wurde die erste Professorin, glaube ich, 2003 berufen. Ich habe 1987 angefangen zu studieren. Ich habe die Habilitation 2004 abgeschlossen. Insofern war es auch hilfreich, dass ich dann über verschiedene Netzwerke, gerade Assistententagungen und sowas, dann schon Frauen auch auf diesem Weg kennengelernt habe.
Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, also ich finde es schon sehr mutig von Ihnen, dass Sie das Referendariat unterbrochen haben, um nach Brüssel zu gehen. Haben Sie jeweils, Sie sagten ja, dass, wenn Sie es im Nachhinein gewusst hätten, wären Sie unsicher gewesen, haben Sie jemals an sich, an Ihrem Plan gezweifelt? Oder gab es größere Hürden, die Sie zu überwinden hatten?
Also ich habe mich immer mal wieder zwischendurch gefragt, ob ich das alles so schaffe. Eine Habilitation ist ja auch ein wirklich langer Weg und vor allem auch, wie das dann wird mit einer späteren Stelle. Sowas ist, glaube ich, nie ohne Hürden. Aber ich glaube, das ist auch normal, dass man ab und zu zweifelt. Und es könnte auch sein, dass Frauen vielleicht typischerweise etwas stärker zu Selbstzweifeln neigen. Und nicht jeder Schritt geht ja auch glatt. Das ist in der Wissenschaft wie sonst im Leben auch. Das sollte man sich vielleicht manchmal bewusst machen. Und vielleicht hilft das auch ein bisschen gegen Selbstzweifel.
Ja. Jetzt haben Sie ja schon doch einige Jahre auch die Ihren Lehrstuhl hier an der Hohen Universität Bochum. Wie würden Sie sagen, ist dieser doch sehr anspruchsvolle Job zu vereinbaren mit einem Privatleben? Sehen Sie die viel berufene Work-Life-Balance?
Ja, es ist kein Job, den man innerhalb von geregelten und begrenzten Arbeitszeiten einfach erledigt. Das muss man sich klar machen und da muss man natürlich immer wieder Kompromisse finden mit Blick auf das Privatleben. Wir sind sicher flexibler in der Zeiteinteilung als in vielen anderen Berufen, aber so viel selbstbestimmen, wie manche vielleicht denken, können wir auch nicht immer, weil wir ja in vielen größeren Zusammenhängen auch arbeiten. Also wir suchen uns ja zum Beispiel die vermeintlich unattraktiven Vorlesungszeiten nicht unbedingt selber aus, sondern die können zustande kommen durch die Koordination von vielen Lehrveranstaltungen und die Raumplanung und so weiter. Aber wir haben schon einige Freiheiten und die sind aus meiner Sicht auch sehr wichtig, nicht zuletzt für die wissenschaftliche Arbeit, denn die kann man nicht so einfach auf Knopfdruck zur festgelegten Zeit am festgelegten Ort komplett erledigen. Da braucht man einen einigermaßen freien Kopf und den hat man nicht unbedingt immer im Alltagstrubel im Büro, sondern vielleicht eher mal woanders. Und dann verschwimmen natürlich die Grenzen Arbeit, Privatleben schon mal schnell. Und die Kunst ist dann tatsächlich immer wieder neu eine Balance zu finden. Denn auch wenn man seinen Beruf gern hat, braucht man ab und zu auch was anderes. Aber das Patentrezept für die Balance, das immer und überall funktioniert, sucht man, glaube ich, auch sein Leben lang.
Wir erwähnten ja ganz am Anfang, dass die Musik eine große Leidenschaft ist. Ist das was, wo Sie sich auch noch dann irgendwie Erholung oder Entspannung drin finden nach wie vor? Im selber musizieren oder Konzerte besuchen, ist das was?
Ja, beides ist nach wie vor wichtig für mich und andere Hobbys durchaus auch.
Ja.
Das gibt es nach wie vor.
Sehr schön. Die Jobchancen, also waren Sie jemals versucht, also Sie haben ja von der Promotion direkt in die Habilitation sind Sie ja gegangen, waren Sie jemals versucht zu sagen, ach, ich mache das doch nicht mit der wissenschaftlichen Karriere, ich versuche es doch in der freien Wirtschaft. War das jemals eine Möglichkeit?
Es war für mich wichtig, dass diese Möglichkeit besteht. Das unterscheidet uns ja von vielen anderen Fächern, gerade auch geisteswissenschaftlichen Fächern. Und wenn man sich das anschaut, es gibt ja nur eine sehr begrenzte Anzahl an Professuren und Lehrstühlen. Und wenn man dann noch einen bestimmten Fachzuschnitt hat, reduziert sich das ja noch mal stärker. Und das ist schon eine große Unsicherheit. Und in dieser Unsicherheit war es für mich sehr wichtig, dass man ja noch andere Möglichkeiten hätte, wenn man nicht weiß, ob sich da überhaupt ein Job auftut rechtzeitig. Ich hatte das Glück, dass ich schon innerhalb eines Jahres nach der Habilitation einen Ruf bekommen habe. Das war eine große Erleichterung. Aber ich kann mich eben auch noch erinnern, dass nach Fertigstellung der Habilitation, was ja ein sehr langer Weg ist, ich mich erst gar nicht so richtig freuen konnte, weil ich dachte, was wird denn jetzt? Kriege ich denn überhaupt eine Stelle in absehbarer Zeit? Dass das Ganze so gut geklappt hat, lag aber vielleicht auch daran, dass ich im Lauf der Habilitationszeit neben meinen ursprünglichen Fächern bürgerliches Recht, internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung dann auch noch mich eher unvorhergesehen auf das Wirtschaftsrecht spezialisiert habe. Das kam durch mein Habilitationsthema Sponsoring plötzlich dazu und in einem Umfang, dass ich dann irgendwann gesagt habe, dann beantrage ich dafür auch die Lehrbefugnis und die bekam ich auch. Und meine erste Stelle in Göttingen habe ich eigentlich nur wegen des Wirtschaftsrechts bekommen, weil ich diesen Zuschnitt eben hatte. Und hier in Bochum konnte ich dann beide Spezialisierungen zusammenführen. Das war dann der nächste Schritt.
Ja, wir machen das Ganze ja eigentlich für Studentinnen von heute. Was würden Sie Studentinnen, die am Anfang vielleicht oder ja vielleicht auch an einem Scheideweg in ihrer juristischen Ausbildung stehen, was würden Sie denen raten und mit auf den Weg geben wollen?
Also ich würde Ihnen gerne raten, sich nach verschiedenen Möglichkeiten und Wegen umzusehen und möglichst viel auszuprobieren, zum Beispiel bei Praktika oder im Referendariat. Also ich war auch mal in der Großkanzlei im Referendariat und fand, das war auch eine wichtige Erfahrung für mich. Und ich finde, es ist gut und sinnvoll, sich Ziele zu setzen, zu wissen, wo man hinkommen möchte. Aber ich finde es auch extrem wichtig, dabei offen zu bleiben für neue Möglichkeiten. Das zeigt ja dieses Beispiel mit dem Wirtschaftsrecht bei mir. Wenn ich mich darauf nicht eingelassen hätte, obwohl das die Fertigstellung der Habilitationsschrift sicher verzögert hat, dann hätte ich meine erste Stelle nicht bekommen und ich muss heute sagen, ich hätte auch viele spannende Themen verpasst, die ich gar nicht mehr missen möchte. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen so. Planung ist wichtig, aber kein Selbstzweck und das Leben hält ja doch viel Spannendes bereit. Dafür sollte man einfach offen sein. Und das Zweite von vermeintlich schlechten Aussichten sollte man sich nicht unbedingt abhalten lassen, wenn man etwas gerne tun möchte. Als ich anfing zu studieren, da hieß es, es gibt doch sowieso schon viel zu viele Juristen. Und dann kam die Deutsche Wiedervereinigung mit vielen zusätzlichen Stellen, die auch meinem Jahrgang noch zugute kamen, was aber niemand vorausgeahnt hatte. Das Leben ist also, wie ich schon sagte, meistens vielfältiger, als man sich vorstellt. Und deshalb finde ich, man sollte wirklich versuchen, das zu tun, was einem wichtig ist, denn das, was einen interessiert, das macht man normalerweise auch gut. Und das gilt auch, finde ich, für so Fragen wie, kann ich einen bestimmten Berufsweg auch mit Familie einschlagen oder funktioniert das jetzt nicht? Es funktioniert sicher nicht an allen Stellen gleich gut, aber es ist vieles möglich, wenn man es versucht und sich etwas zutraut. Und dafür möchte ich auch junge Frauen gerne ermuntern, sich Vorbilder zu suchen, ruhig auch Netzwerke von Frauen. Vorbilder können in fachlicher Hinsicht wichtig sein, aber doch auch für Lebenswege. Und ich habe mich in einigen Netzwerken engagiert und teilweise auch bei Mentoring-Programmen und früher ja auch beim Justitia-Programm hier an der Fakultät. Und ich möchte Frauen schließlich vor allem auch raten, sich etwas zuzutrauen. Zum Beispiel sich auch mal zu bewerben, wenn sie glauben, vielleicht nicht zu 100% oder gar 110% die Voraussetzungen zu erfüllen, aber sich für etwas interessieren. Wer weiß, was draus wird. Vielleicht eine wichtige Erfahrung, vielleicht auch mehr, vielleicht eine neue Chance, eine zusätzliche Perspektive. Und da kann ich nur sagen, versuchen Sie es, trauen Sie sich etwas zu.
Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Professorin Schaub, für das Gespräch.
Gerne.